Herzlich willkommen beim OÖ Podcast. Verspätet, aber umso intensiver hat nun die diesjährige Festivalsaison in Linz gestartet. Aktuell findet mit dem Crossing Europe Film Festival eines der großen Aushängeschilder im Linzer Kulturgeschehen statt und bespielt unter anderem das OÖ Kulturquartier. Auch 2021 bereichert die OÖ Landeskultur GmbH das Crossing Europe Film Festival um ein künstlerisches Projekt an der Schnittstelle zwischen bildender Kunst und Kino und zeigt die Installation Making of The Steps with No Name von Matthias Wolgast. Matthias Wolgast, geboren 1981, lebt in Düsseldorf und studierte dort an der Kunstakademie. Seinen postgradualen Abschluss absolvierte er an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Mit dem Künstler hat meine Kollegin, die Kuratorin Maria Fenzel, gesprochen.
Also, wir sitzen hier im und auf dem Werk von Matthias Wolgast. Vielleicht beschreibe ich es einmal ganz kurz. Es ist eine Bühnensituation, dahinter eine Sponsorenwand und dann ist ein Stapel mit einer Publikation mit dem Titel Making of the Steps with No Name. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Ich finde es großartig, dass wir jetzt der Zeit haben, über deine Arbeit zu plaudern und dass du jetzt endlich in Linz bist im Zuge vom Crossing Europe, dem Filmfestival, das ja jetzt heute Abend eröffnet. Und wir im Zuge dieses Crossover, das immer mit der Kooperation mit dem Filmfestival schon seit Jahren quasi das OK bespielt seit Jahren da schon dieses Crossover-Format und der heurige Künstler bist du. Und vielleicht ganz kurz, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und was geht es hier?
Ja, vielen Dank erstmal auch, dass ich hier sein kann und darf und für die Einladung und dass ich dann in diesem Jahr eben diesen Part übernehmen darf, als bildender Künstler zum Festival einen Beitrag zu leisten. Das macht insofern großen Sinn, als dass wir eben schon eine Weile ja gemeinsam daran gearbeitet haben, an dem Ergebnis, das hier präsentiert wird und dass das Werk, um das es hier geht, auch einen starken Bezug und einen Zusammenhang zum Festival aufweist und eben auch zum Filmgeschäft und zu den Filmen an sich. Es dreht sich im Großen und Ganzen um die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte eines Filmes, wobei aber eben nicht der Film präsentiert wird, sondern Informationen und Material und Bilder und Werke rund um diesen Film und diese Entstehung.
Ja, und du warst ja vor Monaten in Linz zu den Dreharbeiten, die ja in Linz in der Altstadt und auch an der Kunstuniversität stattgefunden haben. Was ist da entstanden?
Genau, das war eben eine Frage, entschuldige, auch zu der Kollaboration und wie es dazu kam. Genau, also die Kunstuniversität spielt da eben erstmal eine ganz wichtige Schlüsselrolle besonders der Kontakt zur Karin Harasser, Professorin an der Kunstuniversität, die ich schon länger kenne, auch noch aus meinen Studienjahren in Köln. Und über den Austausch mit ihr und das Projekt, das ich bereits angefangen hatte zu dem Zeitpunkt, sind wir gemeinsam weiter da eingestiegen in die Arbeit an dieser Fiktion um den Film The Steps with No Name. Und ich konnte sie dafür sehr begeistern und bin eben extra nach Linz gekommen, um mit ihr über das Projekt zu sprechen und es auch hier vorzustellen. Und wir haben damals schon darüber gesprochen, das dann eben auch in Linz zu präsentieren. Und die eigentliche Form, wie das sich dann jetzt ausformuliert hat, hat sich über die Jahre verändert und entwickelt. Und es ist dann eben auch durch glückliche Umstände das Festival tatsächlich und eben das offene Kulturhaus mit in die ganze Produktion eingestiegen Und das hat jetzt das Ergebnis eben auch sehr glaubwürdig und umfangreich und überzeugend gemacht.
Aber vielleicht irgendwie, damit man das ein bisschen besser versteht, zu deiner Arbeitsweise. Also im Endeffekt ist es ja dann jetzt nicht so, dass es ist jetzt schon ein großes Werk entstanden, das aber sehr vielschichtig ist und auf mehreren Ebenen funktioniert. Vielleicht ein bisschen zum Verständnis. Spielt Fotografie, spielt ja ein fiktiver Film, es geht um eine Publikation. Wie geht das jetzt alles in dieser Installation zusammen? Also wie funktioniert das?
Ja, mein Fokus von Anfang an und eigentlich bei den meisten meiner Projekte liegt auf dem Buch, auf der Publikation, die jetzt hier präsentiert wird und die ja auch im Zuge des Festivals ihren Release hier wieder fährt und erstmal zur Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das Buch bestimmt letztlich die meisten meiner Entscheidungen in Bezug auf Werke, die ich produziere oder Ausstellungen, die ich mache. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Installationen, Ausstellungen und das, was drumherum und auf dem Weg dahin passiert, auch natürlich seinen ganz eigenen Stellenwert hat und auch eigens behandelt wird. Trotzdem ist das Buch und auch gerade hier in der Installation jetzt ganz deutlich das Kernobjekt und der Fokus des Ganzen. Und dieses Buch, das eben die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte dieses erfundenen Filmes erzählt, setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Dokumenten, sehr vielen Abbildungen, Auszüge aus dem Drehbuch, Auszüge aus dem Storyboard, also unterschiedlichstes Material, auch journalistischer Natur wie Rezensionen oder Veröffentlichungen, die zu dem Film stattgefunden haben, Poster und so weiter. Und dieses Material ist über mehrere Jahre hinweg entstanden, gesammelt, produziert worden, in Zusammenarbeit eben mit den bereits angesprochenen Institutionen, auch noch weiteren Partnern und vor allem aber eben auch mit einer Vielzahl von Personen, die dann teilweise auch tatsächlich aus dem Filmgeschäft stammen, also auch zum Beispiel eine Produktionsfirma hier aus der Region, aus Linz, die heißen Grauwerk, die sich beteiligt haben an Aufnahmen, die wir eben hier gemacht haben, aber auch andere Kameramänner, Fotografen, Schauspieler ganz besonders natürlich. Ich habe einen Zeichner extra gehabt für Storyboard und eine Kostümbildnerin und einen Szenografen. Also es war am Ende schon ein ordentlicher Stab zusammen, der einer kleinen Filmproduktion auch entspricht. Mhm. Und wir haben eben in mehreren Shootings und dann an mehreren Orten in London, Bonn, Leverkusen, in Deutschland und aber auch dann eben hier in Linz und in Österreich Shootings abgehalten, wo wir in unterschiedlichen Konstellationen auch ein kleines wenig bewegtes Bildmaterial erstellt haben, aber letztlich eben vor allem dann das Behind the Scenes und die ganze Entstehungsgeschichte mit dokumentiert haben, so dass in erster Linie sehr viel Fotomaterial entstanden ist, das eben das Team bei der Arbeit zeigt, aber auch zum Beispiel die Premiere im Movimento hier in Linz glaubwürdig darstellt oder andere Termine rund um die Produktion des Filmes, bei der eben die Personen, die daran beteiligt sind, erscheinen. Mhm. Und dann eben auch auf einer nächsten Ebene das Ganze verarbeitet wird und besprochen wird in Zeitungsartikeln und Kritiken und so etwas.
Aber jetzt wird man dann richtig neugierig, um was es in diesem Film geht, den es ja jetzt im Prinzip ja gar nicht gibt. Aber es gibt ja schon also eine Geschichte dazu, oder? Also es geht um Raymond,
ja. Ist der Protagonist, ist der Hauptdarsteller. Es ist im Grunde auch ein Ein-Mann-Film. Es gibt nur eine wirklich wichtige Rolle und dann noch eine Handvoll Nebenrollen, die an unterschiedlicher Stelle auftauchen. Aber im Vordergrund steht die das Narrativ um diesen Charakter, diesen Protagonisten, der ein Polarforscher ist und dann tragischerweise eine Sonnenallergie entwickelt. Man sieht ihn am Anfang des Films noch in der Arktis bei der Arbeit und er wird dann aber aufgrund seiner Erkrankung gezwungen, in London, East End, in einem Keller unterzukommen und sich tagsüber eben vor dem Licht zu verstecken und wird darüber zu einer Nachtgestalt und verliert im Grunde ein großes Stück seiner Menschlichkeit und seiner sozialen Fähigkeiten und nimmt das dann an einem Punkt auch selber wahr, an dem er Zeuge eines Mordes wird und im Grunde über seine eigene Anteilnahmslosigkeit und Unbetroffenheit erschrickt und in der Reflexion für sich beschließt, dass er einen Weg finden muss, wieder ans Licht zu kommen. Und darüber fängt er an, Fotografien zu machen, an den Steps with No Name, dem titelgebenden Ort des Filmes. Das ist tatsächlich ein Ort in London, East End, der auch in kultureller Hinsicht nicht uninteressant ist, weil da schon so ein paar Aufnahmen gemacht wurden, auch für Plattencover von Underground-Bands in London und unterschiedliche Aktionen. Also ein interessanter Ort, an dem in Narrativ Raymond eine Kamera aufstellt, um tagsüber Bewegungsmelder gesteuert Aufnahmen zu machen von Personen, die die Treppe auf- und abschreiten. Und dabei fällt ihm eine Dame auf, die jeden Tag erscheint und in deren Abbild er sich im Grunde verliebt und die dann für ihn die Motivation liefert, zu versuchen, sich selbst zu therapieren. Und er unterzieht sich dann selbst einer Strahlentherapie und verabreicht sich Substanzen in der Hoffnung auf Heilung. Und das geht dann aber am Ende nicht so aus, wie er sich das vorgestellt hat.
Okay. Aber wenn jetzt die Fotografie auch im Film jetzt wieder da eine zentrale Rolle spielt, wie ist das, was deine Arbeitsweise betrifft? Was hat es mit der Fotografie da auf sich? Also ist
ja, Fotografie steht schon lange, ja, ich will vielleicht nicht sagen im Zentrum meiner Arbeit, aber spielt eine ganz wichtige Rolle, ist ein Stück weit das Medium, aus dem heraus für mich viel entstanden ist, eigentlich das meiste sich entwickelt hat in meinem Werk. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, kameralose Fotos zu erstellen. Da bin ich eigentlich aus der Druckgrafik heraus zugekommen und habe mich auch eigentlich nie wirklich als Fotografen bezeichnet oder gesehen, sondern habe das erstmal als eine Art grafisch-malerische Arbeit begriffen, die ich aus einem Verfahren heraus entwickelt habe, das sich Klischee-Ware nennt und bereits im 19. Jahrhundert ausprobiert wurde, als die Fotografie ganz frisch war und Maler und bildende Künstler, die ja auch ohnehin maßgeblich an der Entwicklung der Technologie der Fotografie beteiligt waren, hingegangen sind und Glasplatten lichtundurchlässig gemacht haben mit Ruß. Und dann da reingeritzt haben, um das dann auf Fotopapier auszubelichten. Und dadurch bekommt man dann schwarze Linien auf weißem Papier. Mhm. Das entspricht ein Stück weit der vielleicht einer Radierung. Und Radierung habe ich damals viel gemacht, im Studium noch, und bin auf dieses Verfahren gestoßen und wollte das dann einfach gerne ausprobieren. Und habe mich im Labor, im Fotolabor, extrem wohl gefühlt und hatte das Gefühl, was gefunden zu haben für mich, wo ich ganz neue, große Möglichkeiten gesehen habe und habe dann erstmal extrem viel ausprobiert im Hinblick auf kameralose Fotografien, also Experimente mit Chemie und Licht und Fotopapier, die negativ und eine Kamera eigentlich erstmal ausschließen, beziehungsweise habe die Negative dann selbst mit der Hand erstellt, mit Zeichnungen, mit aufgeklebten, transparenten Folien auf Trägerfolien, die ich dann als Kontaktabzüge auf Fotopapier ausbelichte, also im Grunde handgemachte 1:1 Negative.
Okay.
Und daraus hat sich für mich sehr viel entwickelt und dann letztlich aber vor allem auch über die Auseinandersetzung mit Aneignung und also Appropriation Art und der Aneignung von Werken und dem Rezitieren von bekanntem Bildmaterial, das ich dann angefangen habe, irgendwann per Hand in meine Form der Fotografie zu überführen. Also es gab dann Abbildungen von Skulpturen, die ich zeichnerisch übersetzt habe, überführt habe und zu kameralosen Fotos entwickelt habe, die täuschend nah an tatsächlichen Kamerafotos aber dran sind, und habe da angefangen, die Grenzen auszutesten der Darstellbarkeit und der Glaubwürdigkeit und der medialen Eigenschaften von Fotografie. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass ich mein erstes Buch gemacht habe und mein erstes Projekt, das sich eben mit so einer Fiktion, einer kunsthistorischen Fiktion beschäftigt hat. Und in dem Zuge habe ich dann angefangen, auch tatsächlich mit der Kamera Fotos zu machen, als ich eine Künstlergruppe damals inszeniert habe, die ich dann eben in ihren Treffen fotografisch dokumentiert habe, okay, aber eben also gestellt.
Quasi aus der Beschäftigung mit der Fotografie bist du dann erst, also aus der Beschäftigung mit, aus dem, also beginnend mit der Malerei, zu dieser kameralosen Fotografie bist du dann erst zur Kamerafotografie gekommen, also so quasi über...
Ja, letztlich über eine inhaltliche Auseinandersetzung, ja. die Verbindung zwischen den kameralosen Fotos und den Kamerafotos ist eigentlich sehr sehr weit für mich gedanklich auseinander. Die tauchen jetzt in der Publikation, die ich jetzt hier präsentiere, tatsächlich auch beide auf. Also es gibt dann eben in erster Linie sehr, sehr viele Fotografien, die ich mit der Kamera gemacht habe, aber eben jetzt auch dann nicht alle selber gemacht habe, sondern auch unterschiedliche Personen, die jetzt eben mit beteiligt waren an dem Projekt. Also ich habe am Ende das Bildmaterial, das vorhanden war, zusammengesammelt und eben auch Bilder mit einbezogen, die Leute, die zum Beispiel die Kameramänner, die mit, eigentlich auch mitgedreht haben oder gefilmt haben, erstellt haben als Standbilder dann oder Fotografien, die junge Fotografin Anna Weberberger hier auch aus Linz gemacht hat und einzelne Fotografien, die auch von der Kostümbildnerin kamen oder so. Letztlich ist aber der größte Teil schon von mir dann gemacht und aber eben eher in so einem dokumentarischen Duktus entstanden, dass ich eben während wir jetzt inszeniert haben und gearbeitet haben mit der Kamera das Geschehen dokumentiert und mitgenommen habe. Teilweise sind Dinge auch schon mal ganz dezidiert inszeniert und komponiert, in vielen Fällen aber auch einfach im Moment mitgenommen. Und das ist eine Tätigkeit, die mir zwar auch Spaß macht, die aber eben im Sinne des Projektes einfach angefallen ist und von daher ursprünglich von mir dann übernommen wurde, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt diese Fotos, also nehme ich die Kamera und mache Fotos. Während die kameralosen Fotos, von denen ich jetzt eben sprach, eher eine Arbeitsweise sind, die für mich nah am Grafischen und Malerischen dran ist, wo ich eben Bilder erzeuge und produziere, die ganz bewusst inszeniert und gesteuert sind, wo ich über jedes Motiv lange nachdenke, wo Komposition und Ausschnitt ganz klar gewählt und terminiert sind, wo ich also im Grunde eine ganz andere Arbeitshaltung pflege und die auch ganz klare Atelierwerke sind, die ich eben dann alleine produziere. Und wo eben dann auch die Handkoloration eine große Rolle spielt, die also dann hinterher noch farbig, unikatär im Grunde farbig von mir gefasst werden. Und davon sind aber auch einige Abbildungen jetzt in diese Publikation mit reingekommen, weil ich eine Serie im Rahmen des Projektes erstellt habe, die Requisiten erfindet und inszeniert. Also die tauchen nur teilweise auch tatsächlich dann auf den Fotos oder in den Filmstandbildern auf. Okay. Teilweise sind die auch wieder reine Erfindungen. Mhm. Und letztlich entstanden aus Collagen, die ich gemacht habe von technischen Objekten, die ich dann zu neuen Fantasieobjekten zusammengesetzt und händisch in diese kameralosen Fotografien überführt habe, so dass man so eine Art Renderings am Ende hat. Es wirkt wie es wirkt auf ersten Blick schnell wie eine Computergrafik, ist aber eben mit der Hand gemacht. Und wird in dem Buch dann eingesetzt oder kommuniziert als Studien und Entwürfe zu Requisiten für den Film.
Es ist jetzt so diese Publikation, so dein drittes Werk, wo du so fiktiv dich einer Geschichte näherst. Magst du vielleicht zu den anderen Projekten nur kurz was erzählen? Oder vielleicht zum Beispiel das erste Projekt, was du ja schon vorher kurz angeschnitten hast?
Ja, also das allererste Projekt, wie gesagt, ich war damals mit der Aneignung beschäftigt und hatte diese Reproduktion von Skulpturen in Bildern im Kopf und gerade gemacht, als ich über ein Stipendium in Moskau war und in der Tretjakova eine Installation gesehen habe, die einen Nachbau zeigt von einer Ausstellung der Konstruktivisten. Die wurde tatsächlich nachgebaut 2006 von vier auch tatsächlich Künstlern, die aber dann extra engagiert wurden, um diese Ausstellung nachzubauen, inklusive Lampen und Bodenbelag. Also es war dann wie so ein kleines Diorama. Und vor dem Hintergrund der Aneignung fand ich dann diese Geste vom Museum zunächst einmal, aber eben auch von den beteiligten Künstlern spannend, ein Werk so nachzubauen, und habe mich gefragt, was das bedeuten könnte oder würde, wenn das eine Künstlergruppe tatsächlich als Werk oder als Statement tun würde, wer das tun könnte und wann das vielleicht passiert sein könnte oder wann das Sinn machen würde. Und zum Beispiel auch besonders vor dem Hintergrund, dass das Credo der Konstruktivisten ja war, zu konstruieren und nicht zu repräsentieren, während eben diese Ausstellung, dieser Nachbau ganz klar die Werke der Konstruktivisten repräsentiert im wahrsten Sinne. Und darin natürlich im Grunde beides liegt, so eine Art Hommage, aber auch, man könnte es eben, wenn man es jetzt als künstlerisches Statement sieht, könnte es auch eine Kritik sein, dass man eben eigentlich den Idealen der Konstruktivisten selbst zuwiderhandelt. Und da in dem Zuge habe ich dann die Künstlergruppe der Rekonstruktivisten ins Leben gerufen, und meine Idee war eben, in einer kleinen Publikation diese Künstlergruppe vorzustellen und zu argumentieren, wer sie sind und warum sie das gemacht haben. Und ich habe die dann in den 70er Jahren verortet, in einer Zeit, wo durch den Russian Conceptualism und die politischen Umstände das zuließen, dass zumindest in, wie es damals hieß, in Apartment-Ausstellungen, also nicht öffentliche, genehmigte, aber geduldete Ausstellungen, in denen eine etwas freiere Kunst gezeigt wurde damals in Russland, als das zu Zeiten des strengen Kommunismus möglich war. Und habe dann eben in dieser Zeit das Werk angesiedelt und diese Gruppe inszeniert mit Treffen der Gruppe und Skizzen zu den Werken und eben Fotografien dann der eigentlichen Installation, die ich im Museum machen durfte. Und wofür ich dann eben die Kamera selbst in die Hand genommen habe, um dann da das Material zu sammeln, um letztlich diese Publikation zu erstellen. Und das Buch selber setzt sich zusammen aus ja vielleicht so einer Reihe von Zutaten, wie ich das dann auch eben später erst richtig reflektieren konnte, was eigentlich dazu nötig war, dass so eine Illusion glaubhaft wird. Dazu gehören eben natürlich ein beschreibender Text in Verbindung mit Abbildungen, Dann aber eben auch die Übersetzung des Textes, die Glaubwürdigkeit der Schrift steigert. Ein Papierwechsel, der suggeriert, dass das Wort ein anderes Gewicht hat als das Bild, wo dann der Bildteil eben schöne Reproduktionen zeigt, während der Textteil sich auf die Fakten konzentriert und weniger auf die schöne Erscheinung. Und noch eine ganze Reihe anderer Komponenten, die eben da eingeflossen sind, um das Ganze glaubwürdig erscheinen zu lassen. Und seitdem ist für mich eine Fragestellung eben auch nachhaltig sehr interessant, die sich darauf bezieht, wie Informationen festgehalten und transportiert wird und was dazu führt, dass wir bestimmte Dokumente und Quellen für glaubwürdig erachten oder nicht und was einfach die Mechanismen hinter der Erzeugung von Wissen und Glaubwürdigkeit sind. Auch die Tatsache, dass die Fotos eben schwarz-weiß sind und nicht farbig, steigert in dem spezifischen Kontext ihre Glaubwürdigkeit. Und eine Menge anderer Faktoren tragen dazu bei, dass entweder eine Information angenommen oder verworfen wird. Was natürlich jetzt auch über die Jahre, seitdem ich da dran bin, also das war 2013, auch in der Gesellschaft und politisch immer relevanter geworden ist, die Frage danach, wie verlässlich Informationen sind, welcher Presse man glauben kann oder nicht und inwieweit man Faktentreue fordern und darauf bestehen kann oder inwieweit man eben die Glaubwürdigkeit von Fakten auch effektiv hinterfragen kann. Da sind wir inzwischen teilweise schon sehr verloren unterwegs und es gibt eben ja auch inzwischen eine Menge Menschen, die ganz bewusst die Mechanismen, die dahinter stecken, ausnutzen und ganz bewusst Fehlinformationen verbreiten. Und die Art und Weise, wie ich eben Fehlinformationen verbreite, wenn man so will, ist nicht weniger bewusst, aber eben als solche gekennzeichnet und kommuniziert im Kunstkontext. Und meine Hoffnung ist im Grunde, dass sich dadurch auch dann nachvollziehen lässt, was diese Mechanismen sind und in welcher Weise wir vielleicht selber auch an unserem kritischen Bewusstsein dann arbeiten können, wenn wir uns mit bestimmten Formaten konfrontiert sehen.
Aber du hast jetzt bei The Steps with No Name geht es um den fiktiven Film, dann geht es einmal um eine Künstlergruppe und was war dann das quasi dritte
Werk? Also nach der Künstlergruppe gab es einen Einzelkünstler. Da habe ich mich dann, das war dann schon deutlich umfangreicher, das Projekt, und hat immerhin zu einem 160-Seiten-Buch geführt, in dem das Leben und Werk des Jan Usinger vorgestellt wird, einem Außenseiterkünstler, der in den 60er, 70er Jahren vor allem aktiv war.
Und mit welchem Medium der Fotografie?
Collagen. Okay. Herr Usinger hat ein Collagen-Oeuvre hinterlassen. Ja. Und zwar Collagen, in denen Bademode und Vasen einander gegenübergestellt werden. Dazu habe ich dann auch eine ganze dazu gibt es auch irgendwo so soziologische und psychologische Erklärungsansätze, warum er die Arbeiten so erstellt hat, wie er das gemacht hat. Und es gibt in dem Buch geht es aber vor allem auch um eine ausführliche Lebensgeschichte in Bildern. Und die generiert sich aber eigentlich fast ausschließlich aus gefundenem Material. Also das ist eben auch ein Werk, das eben in der Vergangenheit angesiedelt ist, eine Geschichte aus der Vergangenheit konstruiert und insofern gut mit gefundenem Material arbeiten kann, das ich dann ergänzt habe durch einige selber gestellte Fotografien, um vor allem den Bezug herzustellen zwischen meinem Künstler und dem Kunsthistorischen Institut in Bonn, wo diese Geschichte dann verortet war und wo Autoren der Universität dann sich auch an der Herausgabe beteiligt haben, Texte geschrieben haben und das Leben und Werk von Herrn Usinger beschrieben und damit glaubwürdig in der Kunstgeschichte verortet haben. Und ich habe dann aus einem großen Konvolut gefundenem Bildmaterial eine ganze Lebensgeschichte konstruiert, die vom Jahr 1912 bis 2016 im Grunde sich erstreckt. Und in der dann auch zwei Weltkriege thematisiert werden und alles, was darum und danach war. Herr Usinger war Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik und ist geflohen und hat dann in Bonn die letzten Jahre seines Lebens verbracht. Und das, was mich aber da besonders interessiert hat, war eben das Phänomen des Außenseiterkünstlers. Das war ja jetzt dann die zweite Abhandlung, die sich auch eben noch sehr dezidiert mit Kunst und der Kunstwelt beschäftigt hat. Und in der Auseinandersetzung finde ich halt gerade den Außenseiterkünstler sehr spannend, weil er, das Phänomen des Außenseiterkünstlers sagt relativ viel über den Kunstbetrieb an sich aus, meines Empfindens nach. Der Außenseiterkünstler ist im Grunde ein Paradox, weil er erst dann zum Außenseiter wird, wenn ihn die Insider als solchen kennzeichnen. Also der Außenseiterkünstler ist ja im Grunde jemand, der übersehen wurde von der Kunstgeschichte und der Kunstwelt und in der Regel eher posthum gefunden wird und zum einen dessen Werk dann eben erst später eingeordnet wird als Kunst und zum anderen häufig in Verbindung mit einer tragischen Lebensgeschichte. Also diese tragische Lebensgeschichte gehört im Grunde auch wie ein Stück weit schon als eine Zutat zu dem ganzen Konstrukt des Außenseiterkünstlers. Mhm. Und da haben wir es halt sehr zu tun mit vom Phänomen an sich schon mit Einschreibungen und Zuordnungen. Da ließ sich für mich gut diese Frage beleuchten, inwieweit Kunst von ihrem Kontext und von der Zuschreibung abhängt, wie viel tatsächlich in einem einzelnen Werk eingeschrieben ist, wie viel Qualität, künstlerische Qualität und Beachtung an tatsächlichen Kunstwerken festzumachen ist und wie viel eigentlich durch den ganzen Kontext und die Geschichte und das Zeitgeschehen drumherum bestimmt wird. Und um vielleicht nochmal jetzt eben zu der aktuellen Publikation zurückzukommen, die spielt eben jetzt in der Gegenwart beziehungsweise in der nahen Vergangenheit und vor allem aber auch in der Zukunft. Und in dieser Weise verrät sie sich letztlich, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, auch schnell als selbst als Fiktion, dadurch, dass eben einzelne narrative Elemente im Jahr 2037 oder auch 2054 spielen. Und meine Hoffnung dabei ist auch die, dass man eben schneller dahin findet, dass man die tatsächliche Inszenierung und die Zutaten, die dazu nötig sind, reflektiert und die medialen Verstrickungen und Bedingtheiten und sich nicht zu sehr von der Geschichte darum fehlleiten lässt, sozusagen.
Aber wenn ist, oder ab wann ist für die diese Arbeit quasi abgeschlossen? Also wenn, was ist jetzt? Ist es dann mit morgen, mit dem stattfindenden Podiumsgespräch und mit der mit dem Book Release gleichzeitig auch der Abschluss dieses ganzen Projektes oder wie, oder läuft es noch weiter oder könnte man dem Ganzen ja noch eine Ebene dazu fügen?
Also letztlich läuft bei mir alles, was ich gemacht habe, ein Stück weit weiter und läuft mit und wird immer wieder aufgegriffen und auch rezitiert. Trotzdem gibt es auch natürlich sowas wie einen Abschluss und das ist auch jetzt erstmal ein vorläufiger Abschluss für das Ganze, insofern, dass eben das Buch gedruckt und herausgegeben ist. und dadurch natürlich auch nicht mehr erweitert werden kann und soll. Und an der Stelle kann man eben dann nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen dem Buch und dem Projekt. Also das Projekt ist natürlich letztlich größer als nur das Buch, auch wenn sich darauf alles zuspitzt und im Hinblick auf das Buch gearbeitet wird, ist es so, dass das Projekt natürlich auch noch viele Facetten hat, die sich im Buch gar nicht abbilden, wie zum Beispiel eben die Installation, in der dieses Buch jetzt präsentiert wird, die sich zusammensetzt aus Elementen, die dann teilweise für die Entstehung des Buches wichtig waren und teilweise auch jetzt erst für diese Präsentation entstanden sind. Und das Buch selber wird natürlich auch immer wieder auftauchen jetzt in kommenden Ausstellungen oder Projekten. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich nicht mehr weiter an diesem Narrativ stricken werde. Ich werde mir nicht weitere Aspekte und Narrative rund um diesen Film einfallen lassen, sondern habe jetzt schon das nächste im Kopf, wo ich dann dran arbeiten möchte jetzt. Und es ist aber insgesamt so, dass eigentlich die einzelnen Elemente in meinem Oeuvre sehr verstrickt sind ineinander und ich ja auch mit sehr vielen Medien arbeite. Also wenn man sagt Installation, das kann ja vieles beinhalten. In diesem Fall hier sind es eben zum Beispiel Alu-Dibond-Platten mit Direktdruck und Aluminium-Paletten, Teppich, Archivboxen, aber auch Fotografien. Und in anderen Fällen gibt es Objekte, die ich mit Epoxidharz laminiere oder auch gefundenes oder Material oder also Möbel, gekaufte Möbel, die ich schon mal mit integriert habe oder in der Regel aber hauptsächlich auch tatsächlich selbst erstellte Gegenstände und Bilder, die sich dann zusammenfügen zu einer Installation, in der dann häufig eben auch eine Publikation eine wichtige Rolle spielt, teilweise aber auch ganze Raumkonzepte auftreten.
Könnte man dann sagen, du bist ein Künstler, der alles macht, also der alle Medien bespielt, bedient. So,
also alles so definitiv nicht. Also ja. Dafür gibt es natürlich bei weitem zu viele Möglichkeiten und Medien. Man kann aber definitiv sagen, dass ich bereit bin, alle Mittel in Betracht zu ziehen, wenn sie der Sache dienen. Also ja. Ich gehe von der Idee und von den Konzepten aus und wähle dann die Mittel dementsprechend. Und auch das Wort, das geschriebene Wort, der Text spielen eine Rolle, genauso wie dann auch das Geschehen in der Zeit, also auch performative oder veranstaltungsbasierte Äußerungen habe ich schon verfolgt. Das richtet sich ganz danach, was der Anlass und die Idee dabei ist.
Ja, schön. Also ich glaube, wir können uns da auf neue spannende Projekte freuen und werden, glaube ich, sicher noch was von dir hören.
Oder ich hoffe.
Ja, vielen Dank.
Ich danke.
Das war ein Gespräch zur Installation Making of The Steps with No Name des Künstlers Matthias Wolgast. Die Installation ist noch bis 6. Juni im OÖ Kulturquartier zu sehen. Das gleichnamige Buch ist im Verlag für moderne Kunst erschienen. Das Gespräch mit Matthias Wolgast führte Maria Fenzel. Der OÖ Podcast ist eine Produktion der OÖ Landeskultur GmbH. Moderation Markus Reindl. Signations Wolfgang Fadi Dorninger.